From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Dieter F. Uchtdorf,
zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und abschließenden allgemeinen Versammlung der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Uchtdorf, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg. Die Orgel spielen Linda Magetz und Bonnie Goodliffe. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied für die Wunder dieser Welt. Danach spricht Elder C. Scott Grow von den 70ern das Anfangsgebet.
Our Heavenly Father,
Vater im Himmel, als deine Söhne und Töchter im Bund überall auf der Welt, neigen wir unser Haupt im Gebet vor dir zu Beginn dieser Versammlung der Generalkonferenz. Vater, wir danken dir, dass wir an dieser historischen Konferenz teilnehmen dürfen, bei dieser feierlichen Versammlung vor allem, wo wir deinen erwählten Propheten Präsident Thomas S. Monson bestätigen durften. Vater, wir lieben ihn. Und wir lieben auch seine Ratgeber, Präsident Eyring, Präsident Uchtdorf und all die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel. Wir bestätigen sie alle als Propheten, Seher und Offenbarer. Vater, wir danken dir für den Propheten Joseph Smith, dass er so demütig war und so glaubensvoll, als er sich dir im Heiligen Hain genähert hat, im Gebet, und darauf gewartet hat, dass dein geliebter Sohn herniederkam, um die Wiederherstellung deines Werkes in dieser Zeit einzuleiten. Wir sind dankbar für die Schlüssel des Priestertums, die wiederhergestellt worden sind. Wir sind dankbar, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Dankbar für sein Sühnopfer und für seine herrliche Auferstehung. Vater, zu Beginn dieser Versammlung bitten wir dich, dass du deinen Geist über diejenigen ausgießen mögest, die zu uns sprechen. Mögen wir vereint und gemeinsam deine Macht in unserem Herzen spüren und die Bestätigung, dass dein Evangelium hier auf Erden ist. Wir bitten dich, wenn wir wieder nach Hause zurückkehren, mögen wir nach dem leben, was wir gespürt haben. Und darum bitten wir dich und danken dir liebevoll im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Amen.
Der Chor
singt nun das Lied Auserwählt zu dienen. Danach sprechen Elder Jeffrey R. Holland und Elder David A. Bednar von den 12 Aposteln zu uns. Nach ihren Worten hören wir von Elder W. Craig Zwick von den 70ern.
Serve him and the King of glory.
Präsident Monson, darf ich kurz noch ein paar persönliche Worte sagen? Als erster aus unseren Reihen, der nach ihrer einzigartigen Botschaft an die Kirche von heute Morgen sprechen darf, möchte ich etwas im Namen aller meiner Brüder von den Generalautoritäten und für wahr im Namen der ganzen Kirche sagen. Von allem, was wir bei dieser historischen Konferenz erleben durften, darunter besonders die Teilnahme an der feierlichen Versammlung gestern, wo wir uns erheben konnten und unseren Propheten Zion Offenbarer bestätigen konnten, war das Wichtigste, was wir miterleben durften, nach meinem Empfinden, persönlich miterleben zu können, wie der heilige Mantel des Propheten auf sie gefallen ist. Fast als sei er ihnen direkt von Engelshand übergestülpt worden. Diejenigen, die gestern Abend in der allgemeinen Priestertumsversammlung und auch alle, die heute Morgen in der weltweiten Übertragung anwesend waren, sind dessen Augenzeugen. Ich möchte für alle, die dabei waren, unsere Dankbarkeit für diesen Moment zum Ausdruck bringen. Das sage ich voller Zuneigung für Präsident Monson, vor allem voller Liebe für unseren himmlischen Vater. Dankbar für diese wunderbare Gelegenheit, dass wir Augenzeugen sein konnten, wie der Apostel Petrus es einmal ausgedrückt hat. Vielen Dank. Nun, bei der Generalkonferenz im vergangenen Oktober sagte ich, es gebe vor allem zwei Gründe, aus denen die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, fälschlicherweise als unchristlich bezeichnet wird. Damals sprach ich über einen dieser Punkte der Lehre, unsere auf den heiligen Schriften beruhende Auffassung von der Gottheit. Heute möchte ich über den anderen wichtigen Punkt der Lehre sprechen, der unseren Glauben kennzeichnet, einigen aber Unbehagen bereitet, nämlich die kühne Behauptung, dass Gott weiterhin sein Wort verkündet und seine Wahrheit offenbart, Offenbarungen gibt, die einen nicht abgeschlossenen Kanon heiliger Schriften erforderlich machen. Einige Christen haben, hauptsächlich aus dem Grund, dass sie die Bibel aufrichtig lieben, erklärt, dass es über die Bibel hinaus keine gültigen heiligen Schriften geben könne. Da unsere Freunde in einigen anderen Kirchen also verkünden, dass der offenbarte Kanon abgeschlossen ist, verschließen sie die Tür vor göttlichen Kundgebungen, die uns in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sehr wichtig sind, nämlich dem Buch Mormon, dem Buch Lehre und Bündnisse, der köstlichen Perle und der fortdauernden Führung, die Gottes gesalbte Propheten und Apostel erhalten. Wir unterstellen niemanden, der zu diesem Schluss gelangt, böse Absichten, lehnen jedoch respektvoll, aber bestimmt eine derartige Charakterisierung wahren Christentums ab, die auch nicht mit der Heiligen Schrift vereinbar ist. Als Argument dafür, dass der Kanon abgeschlossen ist, wird häufig auch eine Stelle im Neuen Testament angeführt, zu einem der letzten Verse in Offenbarung. Dort heißt es, ich bezeuge jeden, der die Worte dieses Buches hört, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Unter Bibelgelehrten herrscht jedoch überwältigende Übereinstimmung darüber, dass sich dieser Vers nur auf das Buch Offenbarung und nicht auf die ganze Bibel bezieht. Nahezu jeder Gelehrte unserer Zeit bestätigt, dass es so gut wie sicher ist, dass einige Bücher des Neuen Testaments erst geschrieben wurden, nachdem Johannes seine Offenbarung auf der Insel Patmos empfangen hatte. Dazu gehören zumindest das erste und zweite Buch Petrus, das Buch Judas, die drei Briefe des Johannes und wahrscheinlich auch das ganze Johannesevangelium selbst. Es gibt aber auch eine etwas einfachere Erklärung, warum diese Schriftstelle im letzten Buch des derzeitigen Neuen Testaments nicht für die gesamte Bibel gelten kann. Die gesamte Bibel, wie wir sie kennen, eine zu einem Band zusammengefasste Sammlung von Texten, gab es noch nicht, als dieser Vers geschrieben wurde. Ein Beispiel. Nachdem Johannes seine Schrift verfasst hatte, waren die einzelnen Bücher des Neuen Testaments jahrhundertelang einzeln oder vielleicht zusammen mit wenigen anderen Texten im Umlauf, jedoch so gut wie nie als vollständige Sammlung. Von den insgesamt 5.366 bekannten griechischen Manuskripten des Neuen Testaments enthalten nur 35 das gesamte Neue Testament, wie wir es jetzt kennen, und 34 dieser Manuskripte wurden erst nach dem Jahr 1000 nach Christus zusammengestellt. Tatsache ist, dass nahezu jeder Prophet des Alten und Neuen Testaments heilige Schriften denen hinzugefügt hat, die seine Vorgänger empfangen hatten. Wenn die Worte des Mose im Alten Testament ausgereicht hätten, wie einige irrtümlich hätten annehmen können, wozu waren dann später die Prophezeiung Jesajas nötig oder Jeremias, der auf ihn folgt, ganz zu schweigen von Ezechiel und Daniel, Joel, Amos und dem Rest. Wenn eine Offenbarung an einen Propheten zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle Zeiten ausreicht, was rechtfertigt dann die vielen anderen? Was sie rechtfertigt, machte Jahwe selbst deutlich, als er zu Mose sagte, meine Werke sind ohne Ende und meine Worte hören nie auf. Ein protestantischer Gelehrter hat auf treffende Weise die irrtümliche Lehre von einem abgeschlossenen Kanon hinterfragt. Er schreibt, mit welcher biblischen oder historischen Begründung ist die Inspiration Gottes auf die Schriftstücke beschränkt worden, die die Kirche heute ihre Bibel nennt? Wenn der Heilige Geist nur die Schriftstücke des ersten Jahrhunderts inspiriert hat, bedeutet dies, dass derselbe Geist heutzutage sich in der Kirche nicht mehr über Angelegenheiten von großer Tragweite äußert? Wir stellen demütig dieselben Fragen. Fortdauernde Offenbarung lässt bereits vorhandene Offenbarung weder unwichtig erscheinen, noch bringt sie in Misskredit. Das Alte Testament verliert in unseren Augen nicht an Wert, wenn wir an das Neue Testament herangeführt werden, und das Neue Testament gewinnt für uns an Bedeutung, wenn wir das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus, lesen. Wenn man die zusätzlichen heiligen Schriften betrachtet, die von den Heiligen der letzten Tage anerkannt werden, könnte man fragen, waren die frühen Christen, die jahrzehntelang nur das einfache Evangelium des Markus kannten, das allgemein als das zuerst verfasste der Evangelien im Neuen Testament gilt, beleidigt, als sie später die ausführlicheren Berichte von Matthäus und Lukas empfingen? Nicht zu erwähnen die einzigartigen Passagen und die durch Offenbarung gesetzten Akzente, die später noch Johannes beisteuerte. Gewiss waren sie außer sich vor Freude darüber, dass unablässig weitere überzeugende Beweise für die Göttlichkeit Christi auf der Bildfläche erschienen. Und so freuen auch wir uns. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Wir lieben und achten die Bibel, so wie es Elder M. Russell Ballard erst vor einem Jahr von diesem Rednerpult aus deutlich gemacht hat. Die Bibel ist das Wort Gottes. Sie wird in unserem Kanon, den heiligen Schriften der Kirche, stets zuerst genannt. In der Tat war es von Gott so bestimmt, dass Joseph Smith mit dem 5. Vers im 1. Kapitel des Jakobusbriefes im Neuen Testament in Berührung kam, was schließlich dazu führte, dass er in einer Vision den Vater und den Sohn sah, woraus sich die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in unserer Zeit ergab. Doch schon damals wusste Joseph Smith, dass die Bibel allein nicht alle religiösen Fragen beantworten konnte, die er und andere wie er hatten. Wie er es mit seinen eigenen Worten ausdrückte, stritten die Geistlichen an seinem Wohnort, manchmal auch voller Zorn über ihre Lehren. Ich zitiere, Priester eiferte in dem Wortkrieg und Meinungsstreit gegen Priester, Bekehrte gegen Bekehrten. So berichtet Joseph Smith. So ziemlich das Einzige, was diese miteinander streitenden Religionsgemeinschaften gemeinsam hatten, war ironischerweise, dass sie an die Bibel glaubten. Aber, so die Worte Josephs, die Religionslehrer der verschiedenen Glaubensgemeinschaften verstanden ein und dieselbe Schriftstelle so unterschiedlich, dass dadurch alles Vertrauen darauf zerstört wurde, die Frage, welche Kirche die wahre sei, durch Berufung auf die Bibel zu entscheiden. Die Bibel, die damals oft als Gemeinsamkeit galt, war offenkundig genau das nicht mehr. Unglücklicherweise war sie der Zankapfel. Deshalb besteht einer der wesentlichen Zwecke fortdauernder Offenbarung durch lebende Propheten darin, der Welt durch zusätzliche Zeugen zu verkünden, dass die Bibel wahr ist. Dieser Bericht, so sagte vor alters ein Prophet über das Buch Mormon, ist zu dem Zweck geschrieben, damit ihr jenem glaubt, womit er die Bibel meinte. In einer der ersten Offenbarungen, die Joseph Smith empfing, sagte der Herr, siehe, ich bringe das Buch Mormon nicht hervor, um das zu zerstören, was sie empfangen haben, nämlich die Bibel, sondern um es aufzubauen. Noch ein weiterer Punkt muss erwähnt werden. Es ist klar, dass es Christen gab, lange bevor das Neue Testament oder auch nur eine Sammlung der Worte Jesu vorhanden war. Daher kann man nicht behaupten, die Bibel sei das, was einem zum Christen mache. N.T. Wright, ein anerkannter Fachmann auf dem Gebiet des Neuen Testaments, hat es so ausgedrückt. Jesus sagt nach seiner Auferstehung am Ende des Matthäus-Evangeliums nicht, den Büchern, die ihr schreiben werdet, ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, sondern mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. In anderen Worten, die Heilige Schrift selbst weist von sich selbst weg und auf die Tatsache hin, dass die endgültige wahre Macht Gott selbst gehört. Also sind die Heiligen Schriften nicht die endgültige Quelle der Erkenntnis für die Heiligen der letzten Tage. Sie sind das, was die endgültige Quelle kundgetan hat. Für einen Heiligen der letzten Tage ist die endgültige Quelle von Erkenntnis und Macht der lebendige Gott. Diese Gaben werden von Gott in Gestalt lebendiger, dynamischer, göttlicher Offenbarung übermittelt. Diese Lehre bildet das Herzstück der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage und unsere Botschaft an die Welt. Sie unterstreicht die Bedeutung der feierlichen Versammlung von gestern, in der wir Thomas S. Monson als einen Propheten sehr und Offenbarer bestätigt haben. Wir glauben an einen Gott, der an unserem Leben teilnimmt, der nicht schweigt, nicht abwesend ist und auch nicht, wie Elia über den Gott der Baalspriester sagte, verreist ist oder vielleicht schläft und dann aufwacht. In dieser Kirche sagen selbst unsere kleinen Kinder in der Primarvereinigung immer wieder auf, wir glauben alles, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart, und wir glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft. Wenn wir von neuen heiligen Schriften und fortdauernder Offenbarung sprechen, beten wir darum, dass wir dabei niemals hochmütig oder taktlos sind. Doch nachdem eine heilige Vision in einem dadurch geheiligten Waldstück die Frage, ob es einen Gott gibt, bejahend beantwortet hat, zwingen uns Joseph Smith und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die nächste Frage zu stellen, die unweigerlich daraus folgt. Spricht er auch? Wir bringen die frohe Botschaft, dass er gesprochen hat und noch immer spricht. Mit der Liebe und Zuneigung, die unserem christlichen Glauben entspringen, laden wir alle ein, das Wunder dessen, was Gott seit biblischen Zeiten gesagt hat und noch heute sagt, genau zu betrachten. Gewissermaßen liefern Joseph Smith und die Propheten, die diese Kirche nach ihm hatte, die Antwort auf die Worte, die Ralph Waldo Emerson diesen kommenden Sommer vor 170 Jahren an die Theologiestudenten der Harvard-Universität richtete. Jener große Philosoph aus Concord forderte diese Gruppe mit den besten und hellsten Köpfen, die der Protestantismus damals zu bieten hatte, auf zu verkünden, dass Gott ist, nicht wahr, dass er spricht, nicht sprach. Ich bezeuge, dass der Himmel offen steht. Ich bezeuge, dass Joseph Smith ein Prophet war und ist, dass das Buch Mormon wahrhaftig ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Ich bezeuge, dass Thomas S. Monson Gottes Prophet ist, ein neuzeitlicher Apostel, der die Schlüssel des Reiches in seinen Händen hält, ein Mann, auf den ich selbst den Mantel habe fallen sehen. Ich bezeuge, dass die Gegenwart solcher bevollmächtigten prophetischen Stimmen sowie Offenbarungen, die den Kanon fortdauernd erweiterten, immer wenn eine von Christus bevollmächtigte Geistlichkeit auf der Erde war, das Herzstück der christlichen Botschaft bildeten. Ich bezeuge, dass eine solche Geistlichkeit wieder auf der Erde ist. Und dass man sie in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, findet. Mit tief empfundener Hingabe an Jesus von Nazareth, als den buchstäblichen Sohn Gottes, den Erretter der Welt, laden wir alle ein, das zu prüfen, was wir von ihm empfangen haben, sich uns anzuschließen und reichlich von der sprudelnden Quelle zu trinken, deren Wasser ewiges Leben schenkt und uns unablässig daran erinnert, dass Gott lebt, dass er uns liebt und dass er spricht. Ganz persönlich möchte ich meinen tief empfundenen Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass seine Werke ohne Ende sind und seine Worte nie aufhören. Ich gebe Zeugnis davon, dass Gott uns in seiner Liebe solche Aufmerksamkeit schenkt und dass sie schriftlich festgehalten wird. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bitte den Heiligen Geist um seine Hilfe. Wenn wir uns nun mit einem Grundsatz befassen, durch den unsere Gebete sinnerfüllter werden, dem Grundsatz des Evangeliums voll Glauben zu bitten. Ich möchte drei Beispiele betrachten, wie jemand sinnerfüllt und voll Glauben gebetet hat und besprechen, was wir aus ihnen lernen können. Wenn wir vom Gebet sprechen, betone ich das Wort sinnerfüllt. Es liegt ein Unterschied darin, ob wir nur ein Gebet dahersagen oder ob wir uns in ein sinnerfülltes Gebet vertiefen. Ich nehme an, dass wir alle bereits wissen, dass das Gebet für unsere geistige Entwicklung und unseren geistigen Schutz notwendig ist. Aber unser Wissen spiegelt sich nicht immer in unserem Tun wider. Und auch wenn wir die Wichtigkeit des Gebets erkennen, können wir die Art und Wirksamkeit unserer persönlichen Gebete und unserer Familiengebete verbessern. Das klassische Beispiel eines Gebets voll Glauben ist Joseph Smith und die erste Vision. Als der junge Joseph die Wahrheit über Religion herausfinden wollte, las er folgende Verse im ersten Kapitel des Jakobus. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Bitte beachten Sie, welche Voraussetzung notwendig ist, um voll Glauben zu bitten, was für mich die Notwendigkeit bedeutet, es nicht nur zum Ausdruck zu bringen, sondern auch zu tun. Die doppelte Verpflichtung, sowohl inständig zu bitten als auch zu handeln, die Notwendigkeit zu kommunizieren und zu handeln. Als Joseph über diese Bibelstelle nachdachte, fühlte er sich veranlasst, sich in ein Wäldchen in der Nähe seines Zuhauses zurückzuziehen und dort um geistige Erkenntnis zu bitten. Beachten Sie die Fragen, die Joseph in seinem Denken und Flehen leiteten. Ich zitiere, inmitten dieses Wortkriegs und Tumults der Meinungen sagte ich mir oft, was ist da zu tun? Welche von allen diesen Parteien hat Recht oder haben sie allesamt Unrecht? Falls eine von ihnen Recht hat, welche ist es? Und wie soll ich sie erkennen? Der Grund, warum ich den Herrn befragen wollte, war der, dass ich wissen wollte, welche von allen Glaubensgemeinschaften Recht hätte, damit ich wisse, welcher ich mich anschließen sollte. Zitat Ende. Josephs Fragen konzentrierten sich nicht nur auf das, was er wissen musste, sondern auch auf das, was getan werden musste. Er fragte im Gebet nicht nur, welche Kirche hat denn Recht, sondern er fragte, welcher Kirche soll ich mich anschließen? Joseph ging in den Wald, um voll Glauben zu fragen und er war entschlossen zu handeln. Wahrer Glaube ist immer auf den Herrn Jesus Christus gerichtet und bewegt zu rechtschaffenem Handeln. Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt, dass der Glaube der erste Grundsatz in der offenbarten Religion und die Grundlage aller Rechtschaffenheit ist und dass er außerdem der Grundsatz des Handelns bei allen intelligenten Wesen ist. Handeln allein bedeutet nicht Glauben an den Erretter, aber Handeln in Übereinstimmung mit richtigen Grundsätzen ist ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens. Demnach ist Glaube tot ohne Werke. Der Prophet Joseph Smith hat weiter erklärt, Glaube ist nicht nur ein Grundsatz für das Handeln, sondern auch der Macht, und zwar bei allen intelligenten Wesen, seien sie im Himmel oder auf Erden. So führt uns der Glaube an Christus zu rechtschaffenem Handeln und dieses vermehrt unsere geistige Fähigkeit und Macht. Wenn wir verstehen, dass der Glaube ein Grundsatz des Handelns und der Macht ist, so regt uns dies dazu an, unsere Entscheidungsfreiheit mit der Evangeliumswahrheit in Übereinstimmung zu bringen. Es holt die erlösende und stärkende Macht des Sühnopfers des Erretters in unser Leben und vergrößert die Macht in uns, durch die wir für uns selbst handeln. Seit langem hat mich die Tatsache beeindruckt, dass sinnerfülltes Beten sowohl heilige Kommunikation als auch geweihte Arbeit erfordert. Segnungen erfordern von uns einige Anstrengungen, ehe wir sie erlangen können. Und das Beten als eine Form von Arbeit ist ein festgelegtes Mittel, um die höchsten aller Segnungen zu erlangen. Wir streben vorwärts und harren nach dem Amen in der geweihten Arbeit des Betens aus, indem wir das, was wir dem himmlischen Vater gegenüber erwähnt haben, in die Tat umsetzen. Vollglauben zu bitten erfordert Ehrlichkeit, Einsatz, Verpflichtung und Ausdauer. Ich möchte Ihnen veranschaulichen, was ich meine, und eine Aufforderung an Sie aussprechen. So wie es sich gehört, beten wir für die Sicherheit und den Erfolg der Vollzeitmissionare in der ganzen Welt. Häufig sprechen wir in unseren Gebeten auch die Bitte aus, dass die Missionare zu Personen und Familien geführt werden, die bereit sind, die Botschaft der Wiederherstellung anzunehmen. Aber, Brüder und Schwestern, letztendlich ist es meine und Ihre Aufgabe, die Menschen zu finden, die die Missionare belehren können. Die Missionare sollen lehren. Und Sie und ich, wir sollen die Menschen finden. Und Sie und ich sollten als lebenslange Missionare nicht darum bitten, dass die Vollzeitmissionare unsere Arbeit tun. Wenn Sie und ich wahrlich voll Glauben beten, wie Joseph Smith es getan hat, wenn wir in der Erwartung beten, auch zu handeln und nicht nur etwas zum Ausdruck zu bringen, dann wird die Verkündigung des Evangeliums in bemerkenswerter Weise voranschreiten. Ein solches Gebet des Glaubens könnte einige der folgenden Elemente aufweisen: dem himmlischen Vater danken für die Lehren und heiligen Handlungen des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi, das uns Hoffnung und Glück bringt, um Mut und Kühnheit bitten, damit wir unseren Mund auftun und unserer Familie und unseren Freunden vom Evangelium erzählen, den himmlischen Vater anflehen, dass er uns dabei hilft, die Personen und Familien zu erkennen, die für die Einladung von den Missionaren bei uns zu Hause belehrt zu werden, empfänglich sind, versprechen, dass wir heute und in dieser Woche unseren Teil tun und um Hilfe bitten, dass wir Angst, Furcht und Bedenken überwinden, nach der Gabe der Unterscheidung trachten, nach Augen, die sehen und Ohren, die hören, wenn es Gelegenheiten für Missionsarbeit gibt, und flehentlich darum beten, dass wir die Kraft haben, gemäß unserer Erkenntnis zu handeln. In einem solchen Gebet, das im Namen des Erretters beendet wird, wird Dankbarkeit ausgedrückt und weitere Segnungen können erbeten werden. Und dann setzt sich die geweihte Arbeit dieses Gebets fort und nimmt zu. Dasselbe Muster heiliger Kommunikation und geweihter Arbeit kann angewandt werden, wenn wir für Arme und Bedürftige, Kranke und Bedrängte, Familienangehörige und Freunde, die zu kämpfen haben, und für Menschen, die die Versammlungen der Kirche nicht besuchen, beten. Brüder und Schwestern, ich bezeuge, dass das Gebet sinnerfüllt wird, wenn wir voll Glauben bitten und handeln. Ich fordere uns alle auf, dass wir voll Glauben über unseren von Gott gegebenen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, beten. Wenn wir dies tun, so verheiße ich, dass sich Türen öffnen und wir gesegnet werden, die Möglichkeiten, die sich bieten, zu erkennen und entsprechend zu handeln. Mein zweites Beispiel zeigt auf, wie wichtig es ist, in Prüfungen unseres Glaubens auszuharren. Vor einigen Jahren unternahm eine Familie aus den Vereinigten Staaten eine Reise nach Europa. Kurz nach ihrer Ankunft am Ziel wurde der 13-jährige Sohn sehr krank. Die Eltern dachten zunächst, dass die Magenverstimmung auf Erschöpfung nach dem langen Flug zurückzuführen sei, und die Familie setzte ihre Reise wie geplant fort. Im Laufe des Tages ging es dem Sohn jedoch immer schlechter. Er trocknete zunehmend aus. Der Vater gab seinem Sohn einen Priestertumssegen, aber es war keine sofortige Besserung erkennbar. Nach einigen Stunden kniete die Mutter neben ihrem Sohn nieder und betete für das Wohlergehen des Jungen zum himmlischen Vater. Sie waren in einem fremden Land, weit weg von zu Hause, und wussten nicht, wie sie medizinische Hilfe bekommen sollten. Die Mutter fragte den Sohn, ob er mit ihr beten wolle. Sie wusste, dass es nicht reichte, auf den erhofften Segen zu warten. Sie mussten zur Tat schreiten. Sie erklärte, dass der Segen, den er bekommen hatte, nach wie vor in Kraft sei und schlug vor, noch einmal, so wie es die Apostel vor alters getan hatten, im Gebet zu bitten, stärke unseren Glauben. Im Gebet drückte sie ihr Vertrauen in die Macht des Priestertums und die Verpflichtung aus, beharrlich alles Nötige zu tun, damit der Segen wirksam werden könne, sofern dieser Segen zu dieser Zeit mit Gottes Willen übereinstimmte. Kurz nachdem sie dieses einfache Gebet gesprochen hatte, besserte sich der Zustand des Sohnes. Die glaubensvolle Handlung der Mutter und ihres Sohnes trugen dazu bei, die verheißene Macht des Priestertums einzuladen, und sie erfüllte teilweise die Bedingung, dass wir nicht bestreiten, weil wir nicht sehen, denn ein Zeugnis empfangen wir erst, nachdem unser Glaube geprüft ist. So wie das Gefängnis, in dem Alma und Amulek waren, erst zur Erde stürzte, nachdem sie Glauben hatten, und Ammon und seine Brüder in der Missionsarbeit erst große Wundertaten in ihrem Dienst erlebten, nachdem sie Glauben hatten, trat die Heilung dieses 13-jährigen Jungen erst ein, nachdem sie Glauben hatten und gemäß ihrem Glauben in ihren Gebeten. Mein drittes Beispiel verdeutlicht, wie wichtig es ist, den Willen Gottes in unserem Leben zu erkennen und anzunehmen. Vor einigen Jahren gab es einen jungen Vater, der während seiner Kindheit in der Kirche aktiv gewesen war, aber als Teenager einen anderen Lebensweg gewählt hatte. Nach dem Militärdienst heiratete er ein nettes Mädchen und bald wurden sie mit Kindern gesegnet. Eines Tages wurde die vierjährige Tochter ohne Vorwarnung schwer krank und kam ins Krankenhaus. Der Vater war verzweifelt und ging zum ersten Mal seit vielen Jahren auf die Knie, um zu beten. Er bat darum, dass das Leben seiner Tochter verschont bliebe. Doch ihr Zustand verschlechterte sich. Allmählich erkannte der Vater, dass sein kleines Mädchen nicht weiterleben würde, und langsam änderten sich seine Gebete. Er betete nicht länger um Heilung, sondern um Erkenntnis. Dein Wille soll geschehen, bat er nun. Bald fiel seine Tochter ins Koma, und der Vater wusste, dass sie nur noch wenige Stunden zu leben hatte. Gestärkt mit Erkenntnis, Vertrauen und Kraft, die ihre eigene überstieg, beteten die jungen Eltern noch einmal und baten darum, dass sie sie noch einmal wach erleben und im Arm halten könnten. Die Tochter schlug die Augen auf und umarmte ihre Eltern ein letztes Mal mit ihren zarten Armen. Dann starb sie. Der Vater wusste, dass die Gebete erhört worden waren. Ein liebevoller, mitfühlender Vater im Himmel hatte ihrem Herzen Trost gegeben. Gottes Wille war geschehen und sie hatten Erkenntnis erlangt. Den Willen Gottes in unserem Leben zu erkennen und anzunehmen, sind wesentliche Faktoren eines sinnerfüllten Gebets, in dem voll Glauben gebeten wird. Doch es reicht nicht, einfach nur die Worte zu sagen, dein Wille soll geschehen. Wir alle brauchen Gottes Hilfe, um unseren Willen dem Seinen zu unterwerfen. Das Gebet ist die Handlung, durch die der Wille des Vaters und der des Kindes miteinander in Übereinstimmung gebracht werden. Demütiges, sinnerfülltes und beharrliches Beten macht uns fähig, den Willen des himmlischen Vaters zu erkennen und uns mit ihm in Einklang zu bringen. Der Erretter hat uns hierin durch sein Gebet im Garten Gethsemane ein vollkommenes Beispiel gegeben, als er sagte, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und er betete in seiner Angst noch inständiger. Ziel unserer Gebete darf es nicht sein, eine Wunschliste oder eine ganze Reihe von Bitten vorzutragen, sondern uns und anderen Segnungen zu sichern, die Gott seinem Willen entsprechend und zu seiner Zeit gerne gewähren möchte. Unser himmlischer Vater erhört und beantwortet jedes aufrichtige Gebet, doch die Antworten, die wir erhalten, sind vielleicht nicht die erwarteten. Oder wir bekommen sie nicht dann, wann wir sie erhoffen, oder nicht so, wie wir sie erwarten. Diese Wahrheit zeigt sich deutlich in den drei Beispielen, die ich heute erzählt habe. Das Gebet, das sinnerfüllte Gebet, ist ein Vorrecht und der Wunsch der Seele. Wir können die Routine hinter uns lassen, unsere Gebete überprüfen und sinnerfüllte Gebete sprechen, indem wir auf die richtige Weise voll Glauben bitten und handeln, wenn wir geduldig ausharren, wenn unser Glaube geprüft wird, und wir demütig anerkennen und annehmen, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Brüder und Schwestern, ich bezeuge die Wirklichkeit und Göttlichkeit unseres ewigen Vaters, seines einzig gezeugten Sohnes, des Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Ich bezeuge, dass unser Vater unsere Gebete erhört und beantwortet. Mögen wir uns alle mit größerer Entschlossenheit bemühen, voll Glauben zu bitten und so unsere Gebete wirklich sinnerfüllt zu machen. Darum bitte ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
With each of you.
Gemeinsam mit jedem von Ihnen nehme ich dankbar Gottes Willen für sein Volk an. Danke, Präsident Monson, dass Sie so ein reines Herz haben. Als der junge Joseph Smith die Wahrheit über sein heiliges Erlebnis im Wald erzählte, wurde er verfolgt und schlecht behandelt. Lucifer verwendete Spott als Waffe gegen ihn. Ich war nur ein unbekannter Junge von 14, 15 Jahren und doch nahmen hochstehende Männer von mir so viel Notiz, dass sie die öffentliche Meinung gegen mich aufstachelten und eine erbitterte Verfolgung anzettelten. Joseph wurde immer geduldiger, maßvoller und gläubiger, auch wenn er an allen Fronten von Feinden umgeben war. Die mit Eifer daran arbeiteten, Gottes Werk und den Fortschritt der Wiederherstellung der Wahrheit zu vereiteln. Joseph selbst sagte, keine unheilige Hand kann den Fortschritt dieses Werkes aufhalten. Selbst heute gibt es Menschen, die unsere Lehre missverstehen und die unwandelbaren Werte in Frage stellen, nach denen zu leben wir aufgefordert sind. Mein junger Freund Ethan kam mit einer wichtigen Frage zu seiner Mutter. Ethan möchte, wie die meisten Teenager, gern unabhängig und selbstständig sein und gute Freunde um sich haben. Er möchte eigenständig gute Entscheidungen treffen. Er ist außergewöhnlich tapfer, arbeitet fleißig an guten Noten und studiert täglich die Heiligen Schriften. Wie alle jungen Leute sieht sich Ethan gewaltigen Versuchungen ausgesetzt. Im Gang in der Schule, im Internet, in Filmen oder in Musiktexten. Sie begegnen ihm in übler Ausdrucksweise oder aufreizender Kleidung. Das Falsche erhält oft den Anschein des Richtigen. Die Furcht vor Zurückweisung und andere Ängste sind unter Teenagern weit verbreitet. Der Gruppenzwang ist oft überwältigend. Ethan kam es so vor, als prasselten entgegengesetzte Wertvorstellungen nur so auf ihn nieder. Und so fragte er seine Mutter: Mom, muss ich meine Maßstäbe senken, um meine Freunde zu behalten? Das ist eine gute Frage, die wir uns alle im Leben immer wieder stellen sollten. Senken wir unsere Maßstäbe, um uns in unser Umfeld einzufügen? Ändern wir unsere Wertvorstellungen, um der Lage am Arbeitsplatz gerecht zu werden oder in der Schule beliebt zu sein? Ethans Mutter antwortete liebevoll und voller Überzeugung: Nein. Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Tu es nicht, Ethan. Vergiss nie, du bist ein Sohn Gottes und er liebt dich. Lebe nach deinen Maßstäben. Tritt für das, woran du glaubst, ein. Manchmal ist es nicht einfach und du bleibst vielleicht eine Weile allein. Such dir Freunde, die charakterlich sauber und anständig sind, und geh dann zu ihnen und danke ihnen für ihr Beispiel. Vielleicht findest du sogar jemanden, der genauso einsam war wie du. Bete zum Herrn um Führung und um Schutz. Er wird zu dir halten, er wird ein verlässlicher Freund werden und du wirst feststellen, dass dein Beispiel dir viele Freunde einbringen wird, die aus deiner Charakterstärke Mut schöpfen. Nephi brachte uns einen machtvollen, einfachen Grundsatz nahe, als er seines Vaters Traum vom Baum des Lebens erzählte. Er schilderte einen engen und schmalen Pfad und ein großes und geräumiges Gebäude. Das Gebäude war voller Menschen in überaus feiner und eleganter Kleidung. Sie gaben sich allesamt spöttisch und zeigten mit Fingern auf diejenigen, die von der Frucht des Baumes aßen. Sie bedrängten diejenigen, die auf dem Pfad vorankommen wollten, doch in das Gebäude zu kommen. Allem Anschein nach amüsierten sich die Menschen in dem Gebäude großartig. Was für ein denkwürdiges Bild der Versuchung und Verachtung. Elder Maxwell kam zu dem Schluss: Mit Gelächter wollen sich die Einsamen auf der Welt lediglich Mut machen. Und groß war die Menge, die in jenes seltsame Gebäude ging. Sie deuteten mit dem Finger der Verachtung auf mich und auf diejenigen, die ebenfalls von der Frucht aßen. Aber wir beachteten sie nicht. Dort, ganz am Ende des Verses, findet sich Nephis machtvoller Grundsatz, die Antwort auf unerwünschten Gruppenzwang. Aber wir beachteten sie nicht. Präsident Packer hat eben diesen Grundsatz vor einiger Zeit als eine klare Richtschnur für uns alle herausgestellt. Wie rückständig wir auch wirken mögen, wie sehr man sich auch über unsere Maßstäbe lustig macht, wie sehr auch andere nachgeben mögen, wir geben nicht nach. Wir können nicht nachgeben. Erkennen wir die Versuchung, wenn sie so gut getarnt ist? Sind wir bereit, eine unpopuläre Schlacht zu schlagen? Paulus ermahnte uns eindringlich, uns nicht bei den Menschen einzuschmeicheln, sondern als wahre Diener Christi von Herzen den Willen Gottes zu erfüllen. Es ist an der Zeit, unverrückbar Position zu beziehen. Wir müssen unsere geistigen Grundlagen auf Vordermann bringen und darauf vorbereitet sein, den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen und den Propheten Gottes zu hören. Paulus sagte zu Timotheus: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Wenn wir uns Tag für Tag im Kleinen richtig entscheiden, wird der Herr uns stärken und uns helfen, auch in schwierigeren Zeiten das Rechte zu wählen. Die Lehren und Werte, die uns am meisten am Herzen liegen, sind einer irreligiösen Welt nicht willkommen. Damit wir und unsere Kinder einen festen Stand bewahren, muss die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums fest in unserem Herzen verankert und bei uns zu Hause gelehrt werden. Abinadi, ein Prophet der Nephiten, von dem auf nur wenigen fesselnden Seiten in Mosia berichtet wird, lehrt uns zeitlos gültige Lektionen, die perfekt die Sorgen des 21. Jahrhunderts ansprechen. Abinadi war ein standhafter, mutiger Mann, der für die Wahrheit einstand, als dergleichen völlig unpopulär war. Als er die Menschen mutig zur Umkehr aufrief, wusste er, dass er sein Leben aufs Spiel setzte. Vor dem geistigen Auge kann man sich den Augenblick vorstellen, als über Abinadi die Todesstrafe verhängt wurde. Er hätte sich retten können, indem er seinem Glauben und seinem Zeugnis abschwor, also seine Maßstäbe senkte. Doch stattdessen verkündete er furchtlos: Ich sage euch, ich werde die Worte, die in Bezug auf dieses Volk zu euch gesprochen habe, nicht widerrufen, denn sie sind wahr. Wir mögen bei der Verteidigung der Wahrheit vielleicht nicht unser Leben verlieren, aber wir können uns wie Abinadi zu voller Größe erheben und mit ganzem Herzen und aller Kraft tapfer verkünden, dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Er war und ist der Sohn des Allmächtigen. Er lebt und er liebt uns. Wenn wir ihm folgen, werden wir in der Lage sein, Opfer zu bringen und unsere heiligen Bündnisse zu halten. Der Herr hat uns gesagt: Darum fürchtet euch nicht, kleine Herde, tut Gutes. Lasst Erde und Hölle sich gegen euch verbinden, denn wenn ihr auf meinem Felsen gebaut seid, können sie euch nicht überwältigen. Blickt in jedem Gedanken auf mich, zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. Wir müssen kräftiger werden. Eine sichere geistige Kräftigung steckt in zwei Wörtern: Jesus Christus. Von ihm gebe ich demütig Zeugnis. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Der Chor und die Versammelten singen jetzt Herr und Gott der Himmelsheere, Nummer 47 im deutschen Gesangbuch. Anschließend sprechen Elder Robert R. Steuer und Elder Dennis B. Nunschwander von den 70ern zu uns.
This is the 178th
178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als kleiner Junge entdeckte ich eine erstaunliche Macht in einer kleinen Taschenlampe. Wenn ich sie nachts einschaltete, sah ich einen großen hellen Fleck, wohin auch immer ich sie richtete. Meine Aufregung wuchs, als ich die Taschenlampe in einer staubigen Scheune leuchten ließ. Ein Lichtkegel erschien in der Luft. Die interessanteste Entdeckung machte ich aber, als ich die Taschenlampe fest gegen meine Handfläche drückte. Meine ganze Hand glühte im Dunkeln. Das Licht war tatsächlich in mir drin. Die physikalischen Eigenschaften des Lichtes zu beobachten kann spannend sein, aber die Eigenschaften von geistigem Licht und Wahrheit zu entdecken, ist sogar noch beeindruckender und bedeutsamer. Wir leben in einer wunderbaren Zeit, doch zu einer Stunde, in der Friede von der Erde genommen worden ist. Damit es uns in dieser Zeit wohler geht, muss in unserem Innern ein geistiges Licht brennen.
Wie erlangen wir dieses geistige Licht und stellen sicher, dass die Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi unsere Seele erfüllen? Ich habe drei Empfehlungen dafür. Erstens, eignen Sie sich wahre Lehren an. Zweitens, erlangen Sie ein reines Zeugnis. Und drittens, leben Sie mutig nach dem Evangelium. Erstens, eignen Sie sich wahre Lehren an. Alma stellte fest, dass das Predigen des Wortes sehr dazu führte, dass das Volk das tat, was gerecht war. Ja, es hatte eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes als das Schwert oder sonst etwas, was ihnen zugestoßen war. Darum dachte Alma, es sei ratsam, dass sie die Kraft des Gotteswortes erprobten. Präsident Henry B. Eyring hat erklärt, das Gotteswort ist die Lehre, die Jesus Christus und seine Propheten verkünden. Alma wusste, dass das Wort der Lehre eine große Macht hat. Es kann den Sinn für Geistiges öffnen, das für den natürlichen Menschen nicht sichtbar ist. Und es kann das Herz für Gefühle der Liebe zu Gott und der Wahrheit öffnen. 1832 offenbarte der Herr dem Propheten Joseph Smith eine wahre und machtvolle Lehre über geistiges Licht, das Licht Christi. Dieses Licht geht von der Gegenwart Gottes aus und erfüllt die Unermesslichkeit des Raumes. Das Licht, das in allem ist, das allem Leben gibt, das das Gesetz ist, wodurch alles regiert wird. Ja, die Macht Gottes, der auf seinem Thron sitzt. Präsident Boyd K. Packer bekräftigte diese Wahrheit, als er sagte, die Schrift nennt das Licht Christi auch den Geist Jesu Christi. Der Geist Christi kann alle erleuchten, den Erfinder, den Wissenschaftler, den Maler, den Bildhauer, den Komponisten, den Schauspieler, den Architekten, den Schriftsteller, sodass sie Großes und Inspirierendes schaffen, das der Menschheit zum Nutzen und zum Segen gereicht. Die jüngsten Gedanken der Wissenschaft über die grundlegenden Eigenschaften des Lichtes sind wirklich verblüffend. Wissenschaftler beschreiben heutzutage das Licht im Englischen mit Begriffen, die sich als Träger, Bote oder Mittler übersetzen lassen. Wie tiefgreifend sind doch die Lehren des Herrn. Zweitens, erlangen Sie ein reines Zeugnis. Dieses Zeugnis ist die Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass Gott unser Vater und Jesus der Messias ist. Das Licht und die Wahrheit, die wir in allem sehen, drängen uns dazu, uns durch Studium und Glauben, die einer Bestätigung durch den Geist vorausgehen, Kenntnis zu verschaffen. Wir können durch unsere körperlichen Sinne viel über die Schöpfung und Güte Gottes lernen. Doch wird ein noch tieferes Zeugnis offenbar, wenn wir geistig mit wirklichem Vorsatz nach Wahrheit trachten. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, die Schätze sowohl der weltlichen als auch der geistigen Erkenntnis sind verborgene Schätze. Sie bleiben nämlich denen, die nicht auf die rechte Weise danach trachten, verborgen. Geistige Erkenntnis gibt es nicht auf bloßes Bitten hin. Auch Beten reicht nicht aus. Man braucht Beharrlichkeit und muss sich ganz dafür einsetzen. Unser Zeugnis wird gestärkt, wenn wir das großartige Universum, das Gott für uns geschaffen hat, andächtig betrachten. Der Herr verkündete Henoch, alles ist geschaffen und gemacht worden, dass es von mir Zeugnis gebe. Alma legte vor Korihor, dem Antichristen, ein ähnliches Zeugnis ab. Alles deutet darauf hin, dass es einen Gott gibt. Ja, sogar die Erde und alles, was auf ihrem Antlitz ist. Ja, und ihre Bewegung. Ja, und auch alle Planeten, die sich in ihrer regelmäßigen Ordnung bewegen, bezeugen, dass es einen allerhöchsten Schöpfer gibt. Der Kampf, den Enos vor dem Herrn hatte, zeigt, welche Macht das Zeugnis seines Vaters hatte. Enos sagte, die Worte, die ich meinen Vater in Bezug auf das ewige Leben und die Freude der Heiligen oft hatte sprechen hören, waren mir tief ins Herz gedrungen. Elder M. Russell Ballard hat gesagt, wenn die Wahrheit klar verkündet wird, ändert sich der Mensch. Dadurch wird eine Herzenswandlung bewirkt. Meine Frau und ich nahmen einmal in einer Abendmahlsversammlung in der Nähe von Recife in Brasilien teil. Ein etwa 9 oder 10 Jahre alter Junge, der an einem sehr heißen Tag seinen neuen blauen Anzug trug, trat an das Rednerpult und blickte die Zuhörer ganz entspannt an. Er sagte, Unsere Familie befasst sich in letzter Zeit mit Entscheidungsfreiheit. Dann las er vor, darum sind die Menschen gemäß dem Fleische frei. Und sie sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen durch den großen Mittler für alle Menschen oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen, gemäß der Gefangenschaft und Macht des Teufels. Dann sagte er, einige meiner älteren Freunde entscheiden sich dafür zu rauchen und Drogen zu nehmen, aber wir alle werden die Folgen unseres Tuns hinnehmen müssen. Er schloss mit seinem Zeugnis. Ich kann sehen, dass dies wahr ist. Dieses Zeugnis von jemandem, der so jung ist, war machtvoll und hat unser Herz tief berührt. Drittens, wir müssen mutig in Übereinstimmung mit dem Licht und Zeugnis, das wir erhalten haben, leben. Uns ist verheißen, wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Es erfordert wirklichen Einsatz und Opfer, um mutig das Evangelium zu leben. Viele Jahre lang bedeutete für die Heiligen, die in der Nähe von Manaus in Brasilien wohnten, der Gottesdienst im Tempel eine zweitägige Reise in einem vollbesetzten Boot auf dem Amazonas, gefolgt von einer zweitägigen Busreise durch die Hitze der Tropen bis zum Tempel in Recife. Nachdem sie völlig erschöpft ankamen, duschten sie, zogen sie etwas Passendes an und begannen unverzüglich mit dem Gottesdienst im Tempel. Nach mehreren Tagen Dienst für den Herrn machten sie sich auf den langen, beschwerlichen Heimweg. Die Worte, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, kamen in ihrem aufopferungsvollen Tun wunderbar zum Ausdruck. Um in diesen wunderbaren und doch herausfordernden Zeiten Frieden zu verspüren, müssen wir uns wahre Lehren aneignen, ein reines Zeugnis erlangen und mutig nach dem Evangelium leben. Wenn wir im Einklang mit dem von Jesus Christus und seinen Propheten gelehrten Licht und der Wahrheit leben, erkennen wir unsere ewige Bestimmung noch deutlicher. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
In the book of Luke, we read of a woman. Im Lukas-Evangelium lesen wir von einer Frau, die 12 lange Jahre an Blutungen gelitten hatte. Auf der Suche nach ärztlicher Hilfe hatte sie alle ihre Mittel ausgeschöpft, aber ohne Erfolg. Inmitten einer Menschenmenge drängte die Frau sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Jesus wollte wissen, wer ihn berührt hatte, denn er fühlte, dass Kraft von ihm ausgeströmt war. Die Apostel konnten seine Frage nicht verstehen und fragten, Meister, die Leute drängen sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Da bekannte die Frau zitternd und voller Furcht, dass sie es gewesen war, die ihn berührt hatte und dass sie augenblicklich geheilt worden war. Der Erretter schickte sie in Frieden fort und sagte ihr, dass ihr Glaube ihr geholfen habe. Diese interessante kleine Begebenheit regt sehr zum Nachdenken an und man kann aus ihr viel lernen. Ich stelle mir diese Menschenmenge vor. Sie muss ziemlich groß gewesen sein, denn die Menschen drängten sich um Jesus. Vielleicht war es auch sehr laut, denn die Menschen schoben und drängelten, um ihn besser sehen zu können. Ich frage mich, warum sie gekommen waren. Die meisten kamen wohl aus Neugier. Wohin er auch ging, eilten ihm die Nachricht seines Kommens und Geschichten von seinen Wundertaten voraus. Vielleicht hofften die Menschen, etwas Außergewöhnliches zu sehen, etwas, was man nicht verpassen sollte. Es wird zwar nicht erwähnt, aber wahrscheinlich waren auch Pharisäer in der Menge, die immer in der Nähe zu sein schienen, um auf eine Gelegenheit zu warten, Jesus eine Falle zu stellen, ihn zu beschämen oder einen Grund zu finden, ihn zu verurteilen. Waren sogar einige in der Menschenmenge gekommen, um ihn zu verspotten? Unter diesen Menschen war eine Frau. Ich stelle mir eine einfache, vielleicht sogar ängstliche Frau vor. Sie nähert sich unauffällig von hinten dem Herrn und dann bekennt sie voller Scham, dass sie den Saum seines Gewandes berührt hat. Diese Frau war nach all den Schwierigkeiten, die sie durchgemacht hatte, erschöpft. Sie war verarmt. Sie brauchte dringend Hilfe. Äußerlich war sie von den anderen Menschen in der Menge kaum zu unterscheiden. Niemand versuchte, sie aufzuhalten, als sie sich Jesus näherte. Sicherlich bemerkten die Apostel sie nicht und versuchten auch nicht, sie aufzuhalten. Aber es gab etwas, was sie an dem Tag von allen anderen in der Menge unterschied. Obwohl sie in diesem Gedränge eingezwängt war, arbeitete sie sich entschlossen und unauffällig vorwärts und hatte dabei nur ein Ziel vor Augen. Sie wollte zum Heiland. Sie glaubte daran, dass er die Macht hatte, sie zu heilen, dass er besorgt um sie war und ihr aus der Not helfen würde. Allein darin unterschied sie sich von der Menge. Die Menge kam, um zu schauen, aber die Frau kam, um geheilt zu werden. Es gibt in den Heiligen Schriften weitere interessante Berichte darüber, wie sich nur eine einzige gläubige Person in einer Menschenmenge befand. Alma war unter den schlechten Priestern von König Noah. Über diese Männer wird gesagt, dass sie in ihrem Herzensstolz überheblich waren, faul und götzendienerisch, und dass sie dem Volk Lügen und Nichtigkeiten erzählten. Sie hatten die Wege des Herrn verkehrt, weil sie ihr Herz nicht darauf verwandt hatten, sie zu verstehen. Als Abinadi ihnen Umkehr predigte, verspotteten sie ihn und brachten ihn schließlich um. Diese Menschenmenge war böse. Aber so steht es in der Heiligen Schrift, es war einer unter ihnen, der glaubte. Nur Alma nahm sich zu Herzen, was Abinadi gesprochen hatte. Mutig verließ er die Menge, um dem Herrn zu folgen. Der Einfluss, den dieser eine Mann aus der Menge auf die Geschichte der Nephiten nahm, ist unermesslich. Eine der bekanntesten Menschenmengen im Buch Mormon befindet sich in dem großen und geräumigen Gebäude aus Lehis Vision vom Baum des Lebens. Das Gebäude war voller Menschen, alt und jung, männlich und weiblich, und sie verspotteten diejenigen, die von der Frucht des Baumes aßen, und zeigten mit dem Finger auf sie. Leider hörten einige, die von der Frucht gekostet hatten, auf die Menschenmenge und fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. Aber es gab auch andere, die von der Frucht aßen und die Menschenmenge nicht beachteten. Sie waren es, die sich aller Segnungen des Baumes des Lebens erfreuen konnten. In Wahrheit geht es bei diesen Geschichten nicht um Menschenmengen, sondern um Einzelne in der Menge. Letztendlich geht es dabei um sie und um mich. Wir alle befinden uns in den Menschenmengen dieser Welt. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass die meisten von uns wie diese Frau sind, die trotz der Menschenmenge zum Erretter kommt. Wir alle haben den Glauben, dass eine einzige Berührung den Schmerz in unserer Seele heilen und die Bedürfnisse, die wir in unserem Innersten tragen, erfüllen kann. Ich habe beobachtet, dass in vielen Ländern neu getaufte Mitglieder der Kirche oft wie Alma sind. Sie sind die einzigen in ihrer Familie und in ihrem Freundeskreis, die die Worte des Lebens hören. Trotzdem haben sie den Mut, das Evangelium anzunehmen und sich einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen. Ich glaube, jeder von uns versteht, was es bedeutet, in Sicht und Hörweite derer, die uns verspotten, von der erfüllenden Frucht des Baumes des Lebens zu essen und was es bedeutet, immer wieder den Mut zu haben, die Menge nicht zu beachten. Es kann einsam und schwierig sein, sich durch die Menschenmengen dieser Welt zu kämpfen. Ihr Einfluss auf denjenigen, der sich löst, um nach Besserem zu streben, kann sehr stark und äußerst schwer zu überwinden sein. Wer kann den Einzelnen in der Menschenmenge besser erreichen, unterstützen und retten als unser Erretter? Er versteht, was es heißt, in einer respektlosen Menge auszuharren und trotzdem standhaft zu bleiben. Die Menschenmengen dieser Welt erkennen ihn nicht. Sie sagen, er hatte keine schöne und edle Gestalt und er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. König Benjamin sagte, dass die Welt ihn für einen Menschen halten wird. Jesaja beschreibt die Stellung, die Jesus unter den Menschenmengen der Welt einnimmt, so. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Er war verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Nephi schreibt, und wegen ihres Übeltuns wird die Welt über ihn urteilen, er sei ein Nichts. Aber schließlich wird der erstgeborene Sohn Gottes, der so oft falsch eingeschätzt und missverstanden wurde, nicht mehr einer aus der Menge sein, sondern hervortreten als der Gesalbte, der Erretter und Erlöser der Welt. Der Erlöser selbst sagte demütig dieses Hervortreten voraus, als er zu gewissen Hohenpriestern und Ältesten sprach, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Meine Brüder und Schwestern, ich bete darum, dass jeder von uns sicher durch die Menschenmengen dieser Welt gelangt. Mögen wir in allen Lebenslagen ruhig und bestimmt hin zu unserem Heiland vorwärts streben. Und zwar im Glauben daran, dass er sich um uns sorgt und die Macht hat, uns zu heilen und zu erretten. Mögen wir die Worte des Lebens beachten und an der Frucht, die daraus erwächst, in vollem Maße beständig und mutig teilhaben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Wir freuen uns nun, von Elder Lance B. Wickman und Elder Greg C. Christensen von den 70ern zu hören. Danach spricht Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel.
Vor drei Wochen betrat ich das Gestern. In jenem Augenblick entdeckte ich das Heute neu. Und über das Heute möchte ich sprechen. Ein kirchlicher Auftrag hat mich über die Weiten des Pazifiks nach Vietnam geführt. Dies war für mich mehr als ein Flug über einen Ozean. Es war ein Schritt in die Vergangenheit. Vor über 40 Jahren diente ich auf den Schlachtfeldern dieses Landes als Infanterieoffizier. In den dazwischenliegenden Jahrzehnten haben sich Erinnerungen an diesen Ort, an das Volk und an meine Waffenkameraden in meinen Kopf eingebrannt. Jakob schrieb einmal: Unser Leben ist vergangen, als sei es für uns ein Traum. So war es auch bei mir. Und jetzt kehrte ich nach fast einem halben Jahrhundert aus meiner Welt der Erinnerungen an den Ort des Geschehens zurück. Als meine kirchlichen Aufgaben erledigt waren, beschloss ich, die Schauplätze der erbitterten Kämpfe von damals noch einmal zu besuchen. In Begleitung meiner Frau machte ich mich auf die Pilgerreise. Ich bin mir nicht sicher, was ich dort nach so vielen Jahren vorzufinden erwartete. Was ich dort sah, jedoch, hatte ich gewiss nicht erwartet. Statt eines vom Krieg gezeichneten Volkes sah ich junge, dynamische Menschen. Statt einer vom Granatfeuer vernarbten Landschaft fand ich friedliche, grüne Felder. Sogar der Dschungel war nachgewachsen. Ich glaube, ich hatte irgendwie erwartet, das Gestern vorzufinden, doch was ich fand, war das Heute und die Verheißung eines strahlenden Morgens. Ich wurde daran erinnert, wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Als ich erneut das Schlachtfeld betrat und noch einmal einen Dschungelpfad entlang ging, hörte ich in Gedanken das Rattern eines Maschinengewehrs, das Pfeifen eines Schrapnells und den Klang von Handfeuerwaffen. Ich sah erneut die sonnengebräunten jungen Gesichter von Freunden, die sich bis zum Letzten aufopferten. Und ich dachte insbesondere an einen Mann und einen Tag, einen einzigen Tag, den 3. April 1966. Palmsonntag, kurz vor Ostern, fast auf den Tag genau vor 42 Jahren. Unser Infanteriebataillon war bereits seit mehreren Monaten in Vietnam. Ich war Leutnant, der Leiter eines Schützenzugs. Wir waren fast ständig in Kampfhandlungen verwickelt. Bei Tagesanbruch befand sich unser Bataillon tief in feindlichem Gebiet. Früh am Morgen sandten wir einen etwa 10 Mann starken Spähtrupp aus. Einer von ihnen war Sergeant Arthur Morris. Einige der Männer wurden bei einem Feuergefecht verwundet. Auch Sergeant Morris hatte eine kleine Fleischwunde. Schließlich humpelten die Männer des Trupps zurück zu unserer Stellung. Wir forderten per Funk einen Rettungshubschrauber an. Als wir die Verwundeten an Bord luden, drängte ich Sergeant Morris, auch an Bord zu gehen. Er wollte nicht. Ich drängte ihn wieder. Wieder lehnte er ab. Ich ermahnte ihn noch einmal. Noch einmal weigerte er sich. Schließlich sagte ich: Sergeant Morris, ab in den Hubschrauber. Er sah mich ernst an und bat: Bitte, Sir. Und dann diese Worte, die mich auf ewig verfolgen werden. Die können einen zähen alten Kerl wie mich nicht umbringen. Diese Szene ist in meinem Kopf eingebrannt wie ein Schlachtgemälde. die Lichtung im Dschungel, das ungeduldige Schlagen der Rotorblätter, der Pilot, der mich erwartungsvoll ansieht und mein Freund, der darum bittet, bei seinen Männern bleiben zu dürfen. Ich gab nach. Ich winkte den Hubschrauber, die Rettungsleine ins Morgen fort. Noch vor Sonnenuntergang lag mein guter Freund, Sergeant Arthur Cyrus Morris, tödlich getroffen am Boden. Und in meinem Kopf halten immer wieder seine Worte nach. Die können mich nicht umbringen. Nicht umbringen. Natürlich lag er in einer Hinsicht furchtbar falsch. Das irdische Leben ist so zerbrechlich. Ein einziger Herzschlag, ein einziger Atemzug trennt diese Welt von der nächsten. Im einen Augenblick war mein Freund noch lebendig und voller Energie. Im nächsten war sein unsterblicher Geist entflohen und hatte seine irdische Wohnstatt als leblosen Lehmkluppen zurückgelassen. Der Tod ist ein Vorhang, durch den wir alle gehen müssen. Und wie Sergeant Arthur Morris, niemand von uns weiß, wann das geschieht. Die größte aller Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, ist vielleicht das trügerische Gefühl, dass das Erdenleben endlos weitergeht und die logische Folgerung, dass wir es auf morgen verschieben können, Vergebung zu suchen und zu gewähren, was nach dem Evangelium Jesu Christi zu den Hauptzwecken des Erdenlebens zählt. Diese tiefgründige Wahrheit macht Amulek im Buch Mormon deutlich. Denn siehe, dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Ja, siehe, der Tag dieses Lebens ist der Tag, da der Mensch seine Arbeit verrichten soll. Deshalb flehe ich euch an, den Tag eurer Umkehr nicht bis zum Ende aufzuschieben. Denn der gleiche Geist, der euren Körper zu der Zeit beherrscht, da ihr aus diesem Leben scheidet, dieser selbe Geist wird die Macht haben, euren Körper in jener ewigen Welt zu beherrschen. Wie klar Amulek dies doch ausdrückt, der Tag dieses Lebens. Der Apostel Jakobus formulierte es so: Ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht, dann verschwindet er. Und so, wie wir sind, wenn wir aus diesem Leben scheiden, sind wir auch, wenn wir ins nächste eintreten. Zum Glück, wie Alma sagte, haben wir das heute. Eine Zeit, die den Menschen gewährt wurde, umzukehren. So furchtbar falsch Sergeant Morris einerseits auch lag, andererseits hatte er mehr als recht. Wir sind tatsächlich unsterblich in dem Sinne, dass das Sühnopfer Christi den Tod bezwingt, in physischer wie in geistiger Hinsicht. Und vorausgesetzt, dass wir heute so gelebt haben, dass wir auf die reinigende Gnade des Sühnopfers Anspruch haben, werden wir in Ewigkeit bei Gott leben. Dieses Leben ist weniger eine Zeit des Nehmens und Anhäufens, sondern eine Zeit des Gebens und Werdens. Das Erdenleben ist das Schlachtfeld, auf dem Gerechtigkeit und Barmherzigkeit aufeinandertreffen. Aber sie müssen nicht als Gegner aufeinandertreffen, denn sie werden für alle, die das heute klug nutzen, durch das Sühnopfer Jesu Christi versöhnt. Für uns bleibt nur diese Vergebung sowohl zu suchen als auch zu gewähren, sowohl umzukehren als auch anderen Nächstenliebe zu erweisen. Dann können wir durch die Tür schreiten, die der Erlöser für uns aufhält, und so die Schwelle von diesem Leben in die Erhöhung passieren. Heute ist der Tag, an dem wir anderen über ihre Übertretung vergeben sollen, in dem sicheren Wissen, dass der Herr uns dann auch die unseren vergibt. Lukas fordert uns auf, seid barmherzig. Vollkommenheit mag uns hier unerreichbar sein, aber wir können barmherzig sein. Und letztendlich gehören Umkehr und Vergeben zu den wichtigsten Anforderungen, die Gott an uns stellt. Meine Pilgerreise in die Vergangenheit war abgeschlossen und ich blickte über die friedlichen Felder des Heute und erkannte in ihrer Fruchtbarkeit das verheißungsvolle Morgen. Ich dachte an meinen Freund, Sergeant Arthur Cyrus Morris. Ich dachte an jenen schicksalshaften Palmsonntag von gestern. Und ich war unendlich dankbar für den Erlöser am Ostermorgen, der uns Leben gewährt, der unter alles hinabgefahren ist und es so ermöglicht, dass wir uns über alles erheben. Morgen, wenn wir nur das Heute nutzen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, es war ein heiliges Erlebnis, gemeinsam mit Ihnen, Präsident Thomas S. Monson, seine Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die 12 Apostel, als Propheten, Seher und Offenbarer zu bestätigen. Ich bezeuge, dass die Propheten reden, wie sie vom Heiligen Geist dazu bewegt werden. Und was auch immer sie bewegt vom Heiligen Geist reden werden, wird Heilige Schrift sein, wird der Wille des Herrn sein und die Macht Gottes zur Errettung. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sind wir reich gesegnet. Denn diejenigen, die wir als Propheten bestätigen, verkünden uns lebendige Heilige Schrift. Und wir haben die Heiligen Schriften, die den Kanon der Kirche bilden, nämlich die Bibel, das Buch Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und die köstliche Perle. Der Prophet Nephi schrieb, meine Seele erfreut sich an den Schriften und mein Herz sinnt über sie nach und schreibt sie nieder zur Belehrung und zum Nutzen meiner Kinder. Die geschriebene Heilige Schrift, besonders das Buch Mormon, bringt uns dazu, an Gott zu glauben und uns durch das Sühnopfer Christi, seines einzig gezeugten Sohnes, mit ihm zu versöhnen. Vor einigen Monaten konnten ein Freund und ich einem Bekannten, der kein Mitglied der Kirche ist, die vier Heiligen Schriften überreichen. Da wir wussten, dass dies sein ganzes Leben verändern konnte und auch unseres, nahmen wir uns die Zeit, auf jedem Buch seinen Namen einprägen zu lassen. Als wir ihm diese heiligen Bücher überreichten, sahen wir, dass er von der Bedeutung und der Aufrichtigkeit unseres Geschenks tief bewegt war. Einige Minuten lang prüfte er jedes Buch, ohne etwas zu sagen. Er fuhr mit der Hand über den Einband und blätterte ein paar Seiten um. Wir erkannten, wie wichtig dieser Augenblick war und halfen ihm, die Titelseite des Buches Mormon aufzuschlagen. Dann erklärten wir ihm, dass das Buch Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Darauf stellte er eine Frage, auf die alle missionsbewussten Mitglieder nur warten. Warum brauchen wir außer der Bibel noch zusätzliche Zeugen für Jesus Christus? Anstatt sofort zu antworten, fragten wir ihn, warum das seiner Meinung nach wichtig sei. Seine Antwort schien noch inspirierter als seine Frage. Er meinte, dass es so viele Varianten der Bibel und ihrer Lehren zu geben scheine, dass wir so etwas wie eine klärende Stimme brauchten, etwas, was uns hilft, die Bibel besser zu verstehen. Seine Bemerkung gab uns Gelegenheit, ihm zu sagen, was wir von der Bibel und dem Buch Mormon dachten und ihm Zeugnis davon zu geben. Wir begannen damit, dass wir unsere Verbundenheit mit der Bibel und unsere tiefe Überzeugung von ihren Lehren, besonders denen des Neuen Testaments, zum Ausdruck brachten. Es stärkt uns, dass wir so viele Worte lesen können, die der Erretter sprach, als er auf Erden wirkte und das Evangelium lehrte. Es hilft uns, ihn zu erkennen, und lehrt uns, dass wir ihm ähnlicher werden können. Dann erklärten wir, dass das Buch Mormon, wie die Bibel, ein zusätzlicher Beweis ist, dass Gott alle seine Kinder liebt und einen Weg für uns vorgesehen hat, wie wir zu ihm zurückkehren und wieder bei ihm leben können. In der folgenden Stunde besprachen wir mit ihm viele Aspekte des Buches Mormon, auch seine Geschichte und seinen göttlichen Ursprung. Erlauben Sie mir, einiges zu berichten, was wir besprochen haben. Zuerst erklärten wir, dass das Buch Mormon ein Buch mit einer Verheißung ist. Obwohl schon seine Geschichte für sich allein faszinierend ist, ist es eine bedeutende heilige Schrift, vergleichbar mit der Bibel. Sie soll unter dem Einfluss des Heiligen Geistes empfangen und gelesen werden. Allen, die sich mit seinen Lehren beschäftigen und darüber nachsinnen, gilt eine Verheißung, die im letzten Kapitel des Buches Moroni steht. Und ebenso in der Einleitung zum Buch Mormon, wo es heißt, wir laden alle Menschen überall ein, das Buch Mormon zu lesen, in ihrem Herzen über die darin enthaltene Botschaft nachzudenken und dann Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi zu fragen, ob das Buch wahr ist. Wer dies tut und im Glauben fragt, wird durch die Macht des Heiligen Geistes ein Zeugnis von dessen Wahrheit und Göttlichkeit erlangen. Dann sprachen wir einige Minuten über das Beten und darüber, wie der Heilige Geist zu unserem Herzen sprechen und die Wahrheit des Buches Mormon bestätigen kann. Als nächstes sagten wir, dass das Buch Mormon ein Buch mit einer Absicht ist. Wir lasen auf der Titelseite, dass das Buch Mormon auf ein Gebot hingeschrieben wurde, durch den Geist der Prophezeiung und der Offenbarung, um durch die Gabe und Macht Gottes hervorzukommen und uns davon zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott. Nephi, einer der Autoren des Buches Mormon, formulierte diese Absicht so: Denn meine Absicht ist einzig und allein, die Menschen zu bewegen, dass sie zum Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs kommen und errettet werden. Außerdem erklärten wir, dass das Buch Mormon den großen Plan des Glücklichseins lehrt. In tiefgründigen, aber verständlichen Worten lehrt das Buch Mormon den Zweck des Lebens, woher wir kommen und was geschieht, wenn wir sterben. Wir erfahren vom Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer, von der Umkehr, von der Bedeutung der Taufe durch Untertauchen und von der Gabe und Macht des Heiligen Geistes. Wenn wir uns an den Lehren des Buches Mormon weiden, werden wir erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen, mit dem Wunsch, bis ans Ende auszuharren, damit wir ewiges Leben haben können. Vor allem erklärten wir, dass das Buch Mormon bezeugt, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser der Welt. Im ganzen Buch Mormon geben große Propheten feierlich Zeugnis, dass Jesus Christus der Schöpfer der Erde ist, der Erlöser der Menschheit, der einzig Gezeugte des Vaters. Die Propheten des Buches Mormon kannten ihn, wie Abraham und Mose ihn kannten, und empfingen und lehrten sein immerwährendes Evangelium. Wenn wir ihre Worte lesen und studieren, erlangen wir ein tieferes Verständnis von der unvergleichlichen Liebe des Erlösers, von seinem vollkommenen Leben und Beispiel und von den Segnungen seines großen Sühnopfers. Schließlich bezeugten wir, dass das Buch Mormon ein greifbarer Beweis dafür ist, dass Joseph Smith vom Herrn berufen wurde, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage auf der Erde wiederherzustellen. Wie es in der Einleitung des Buches Mormon heißt: Wer dieses Zeugnis von Gott durch den Heiligen Geist erlangt, nämlich dass das Buch Mormon göttlichen Ursprungs ist, wird durch dieselbe Macht auch erkennen, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist, dass Joseph Smith in diesen letzten Tagen sein Offenbarer und Prophet ist und dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, das Reich des Herrn ist, welches wieder auf Erden errichtet wurde. Seit Samuel Smith sich mit ein paar Büchern der ersten Ausgabe aufmachte, um das Evangelium zu verkünden, ist das Buch Mormon für Millionen, die die Wahrheit suchen, zu einem Segen geworden. Ich bete darum, dass wir weiterhin das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus, dazu nutzen, die Evangeliumsbotschaft an unsere Familie und Freunde weiterzugeben. Wenn wir das tun, werden viele, so wie unser lieber Freund, mit großem Interesse reagieren und mehr über das Leben und die Mission des Erretters und seinen großen Plan des Glücklichseins für uns alle erfahren wollen. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass das Buch Mormon wahr ist. Es ist ein Buch, das eine mächtige Wandlung in meinem Leben bewirkt hat. Ich weiß, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Sein Evangelium ist auf Erden wiederhergestellt worden. Präsident Thomas S. Monson ist sein Prophet, der zu dieser Zeit sein Wort verkündet. Der Geist, den ich spüre, wenn ich täglich im Buch Mormon lese, darüber nachdenke und bete, vertieft mein Verständnis und mein Zeugnis von all dem und bestätigt mir aufs Neue, dass es wahr ist. Dieses persönliche Zeugnis gebe ich Ihnen demütig und im Namen Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, meine Frau Barbara wurde vor kurzem am Rücken operiert und konnte nichts heben und sich nicht drehen oder bücken. Daher habe ich mehr gehoben und mich mehr gedreht und gebückt als je zuvor. Und jetzt weiß ich viel mehr zu schätzen, was Frauen und vor allem Mütter jeden Tag zu Hause leisten. Frauen leben unter ganz unterschiedlichen Lebensumständen, verheiratet, alleinstehend, verwitwet oder geschieden, einige mit Kindern, andere ohne. Doch Gott liebt sie alle und er hat einen Plan, wie seine rechtschaffenen Töchter die höchsten Segnungen der Ewigkeit empfangen können. Heute Nachmittag möchte ich über Mütter und ganz besonders über die jungen Mütter sprechen. Als junger Vater lernte ich die anstrengende Aufgabe der Mutter kennen. Ich war 10 Jahre lang zunächst Ratgeber und später Bischof. In dieser Zeit wurden wir mit 6 unserer 7 Kinder gesegnet. Barbara war oft erschöpft, wenn ich am Sonntagabend nach Hause kam.
Sie versuchte zu erklären, wie es war, in der Abendmahlsversammlung mit unseren kleinen Kindern in der letzten Reihe zu sitzen. Dann kam der Tag, an dem ich entlassen wurde. Nachdem ich 10 Jahre auf dem Podium gesessen hatte, saß ich nun mit meiner Familie in der hintersten Bank. Ein Frauenchor von den Müttern sorgte für die Musik und ich saß also allein bei unseren 6 Kindern. War mein Leben lang noch nie so beschäftigt gewesen. Ich hatte an beiden Händen Handpuppen. Das glaubte nicht allzu gut. Ich ließ die Knabbereien für die Kinder fallen. Das war peinlich. Die Malbücher schienen auch nicht so unterhaltsam zu sein, wie sie sollten. Nachdem ich mich bis zum Ende der Versammlung durchgekämpft hatte, ging ich mit den Kindern ins Foyer. Barbara war dort. Sie lächelte und sagte, ich habe dich beobachtet. An jenem Sonntag lernte ich viel mehr zu schätzen, was Barbara und Sie, liebe Mütter, so gut und treu leisten. Eine Generation weiter, nämlich als Großvater, habe ich beobachtet, was für Opfer meine Töchter gebracht haben, um ihre Kinder großzuziehen. Und nun, noch eine Generation weiter, betrachte ich mit Ehrfurcht, welchem Druck meine Enkeltöchter ausgesetzt sind, während sie ihre Kinder in dieser geschäftigen und schwierigen Welt anleiten. Nachdem ich nun 3 Generationen von Müttern beobachtet und mit ihnen gefühlt habe, und wenn ich an meine eigene liebe Mutter denke, dann weiß ich gewiss, dass es keine Aufgabe im Leben gibt, die so wesentlich und von so ewiger Tragweite ist wie die einer Mutter. Die vollkommene Art, eine gute Mutter zu sein, gibt es nicht. Jede Lebenssituation ist anders. Jede Mutter hat andere Herausforderungen, andere Fähigkeiten und Fertigkeiten und gewiss andere Kinder. Die Möglichkeiten, die sich bieten, sind für jede Mutter und jede Familie anders und einzigartig. Viele können wenigstens während der entscheidenden Lebensjahre ihrer Kinder Vollzeitmütter sein. Viele andere wären es gern. Manche müssen halbtags oder ganztags arbeiten, andere arbeiten von zu Hause aus. Manche teilen ihr Leben in verschiedene Phasen ein, sind zeitweise zu Hause und gehen dann wieder arbeiten. Entscheidend ist, dass eine Mutter ihre Kinder innig liebt und dass sie ihr im Einklang mit ihrer Liebe zu Gott und zu ihrem Mann wichtiger sind als alles andere. Ich bin beeindruckt von den unzähligen Müttern, die gelernt haben, dass man sich auf das konzentrieren muss, was nur in einem bestimmten Lebensabschnitt getan werden kann. Wenn ein Kind 18 oder 19 Jahre bei seinen Eltern lebt, ist diese Zeit nur ein Viertel des Lebens der Eltern. Und die frühe Kindheit, die Zeit, in der die größte Entwicklung stattfindet, macht weniger als ein Zehntel des Lebens der Eltern aus. Es ist äußerst wichtig, dass wir uns in der kurzen Zeit, die unsere Kinder bei uns sind, auf sie konzentrieren und mit der Hilfe des Herrn bemühen, sie alles zu lernen, was wir können, bevor sie unser Zuhause verlassen. Diese Aufgabe, die von ewiger Bedeutung ist, fällt Müttern und Vätern als gleichwertigen Partnern zu. Ich bin dankbar, dass viele Väter sich heutzutage mehr um ihre Kinder kümmern. Aber ich glaube, dass der Instinkt und die intensive Zuwendung einer Mutter immer der wichtigste Schlüssel zum Wohlergehen der Kinder sein werden. In der Proklamation zur Familie heißt es, die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es schwierig sein kann, sich voll und ganz den Aufgaben einer Mutter zu widmen und die Kinder an die erste Stelle zu setzen. Durch meine eigenen Erfahrungen über 4 Generationen unserer Familie und durch Gespräche mit Müttern kleiner Kinder überall in der Kirche weiß ich etwas über die Gefühle, die eine Mutter hat, wenn sie sich entscheidet, bei ihren kleinen Kindern zu Hause zu bleiben. Es gibt Augenblicke großer Freude und unvorstellbare Erfüllung. Aber es gibt auch Augenblicke, in denen man sich unzulänglich fühlt, frustriert ist und der Alltag eintönig erscheint. Mütter haben vielleicht das Gefühl, dass sie für ihre Entscheidung nur wenig oder gar keine Anerkennung erhalten. Manchmal scheinen selbst die Männer keine Vorstellung davon zu haben, was ihrer Frau abverlangt wird. Als Kirche haben wir außerordentliche Achtung vor Ihnen, den Müttern kleiner Kinder, und sind sehr dankbar für Sie. Wir wünschen uns, dass Sie in Ihrer Familie glücklich und erfolgreich sind und die Bestätigung und Unterstützung erhalten, die Sie brauchen und sich verdient haben. Deshalb möchte ich heute 4 Fragen stellen und kurz darauf eingehen. Meine Antworten mögen sehr, sehr einfach wirken, aber gerade wenn die einfachen Dinge beachtet werden, kann das Leben einer Mutter äußerst lohnend sein. Frage: Was können Sie als junge Mutter tun, um den Druck zu mindern und mehr Freude an Ihrer Familie zu haben? Erstens, erkennen Sie, dass sich die Freude des Mutterseins immer wieder in einzelnen Momenten zeigt. Es gibt schwere und frustrierende Zeiten, aber inmitten der Herausforderungen gibt es die strahlenden Augenblicke der Freude und Erfüllung. Die Schriftstellerin Anna Quindlen weist uns darauf hin, dass wir über diese flüchtigen Augenblicke nicht eilig hinwegsehen dürfen. Sie sagt, der größte Fehler, den ich als Mutter gemacht habe, ist der, den die meisten von uns machen. Ich habe nicht genug für den Augenblick gelebt. Das ist nun, wo der Augenblick vorüber und nur in Fotos festgehalten ist, besonders klar. Es gibt ein Bild von meinen 3 Kindern, wie sie an einem Sommertag auf einer Decke im Schatten der Schaukel im Gras sitzen. 6, 4 und 1 Jahr alt. Und ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was wir aßen, worüber wir sprachen und wie sie sich anhörten und wie sie aussahen, als sie in dieser Nacht schliefen. Ich wünschte, ich hätte mich nicht so beeilt, die nächste Sache zu erledigen. Abendessen, Baden, Buch, Bett. Ich wünschte, ich hätte das Tun etwas mehr geschätzt und das Fertigwerden etwas weniger. Ende des Zitats. Zweitens, nehmen Sie sich für sich und für Ihre Kinder nicht zu viel vor. Wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten. Wenn wir nicht Acht geben, wird jede Minute mit Veranstaltungen, Kursen, Üben, Literaturkreisen, dem Gestalten von Erinnerungsalben, Berufungen der Kirche, Musik, Sport, dem Internet und unseren Lieblingssendungen im Fernsehen vollgestopft sein. Eine Mutter erzählte mir von einer Zeit, in der ihre Kinder jede Woche insgesamt 29 Termine hatten. Musikunterricht, Scouts, Tanzen, Training, Tagesausflüge, Fußball, Kunst und so weiter. Sie fühlte sich wie eine Taxifahrerin. Schließlich rief sie die Familie zusammen und verkündete, etwas muss wegfallen. Wir haben keine Zeit mehr für uns selbst und keine Zeit füreinander. Familien brauchen unverplante Zeit, in der Beziehungen sich vertiefen und echte Erziehung stattfinden kann. Nehmen Sie sich Zeit, um einander zuzuhören, miteinander zu lachen und zu spielen. Drittens, selbst wenn Sie versuchen, zusätzliche Verpflichtungen abzubauen, Schwestern, nehmen Sie sich etwas Zeit für sich selbst, um Ihre Talente und Interessen zu pflegen. Suchen Sie sich 1, 2 Dinge aus, die Sie lernen oder tun möchten und die Ihr Leben bereichern. Und schaffen Sie Zeit dafür. Aus einem leeren Brunnen kann man kein Wasser schöpfen. Und wenn Sie nicht ein wenig Zeit für das vorsehen, womit Sie Ihre Reserven wieder auffüllen, werden Sie anderen, selbst Ihren Kindern, immer weniger zu geben haben. Vermeiden Sie jede Form von Genussmittelmissbrauch oder Medikamentenmissbrauch, weil Sie fälschlicherweise meinen, dass Sie dadurch mehr leisten könnten. Und lassen Sie nicht zu, dass Sie sich in zeitraubenden, abstumpfenden Beschäftigungen verfangen, wie etwa Seifenopern anzusehen oder im Internet zu surfen. Wenden Sie sich glaubensvoll an den Herrn, und Sie werden wissen, was Sie tun sollen und wie Sie es tun können. Viertens, beten Sie, befassen Sie sich mit dem Evangelium und lehren Sie es. Beten Sie innig für Ihre Kinder und für Ihre Aufgabe als Mutter. Eltern können auf eine einzigartige und wunderbare Weise beten, denn sie beten zum ewigen Vater, unser aller Vater. Viel Macht liegt in einem Gebet, das in etwa so lautet: Du hast uns eine Zeit lang deine Kinder anvertraut, Vater. Bitte hilf uns, sie so zu erziehen, wie es dir gefällt. Die zweite Frage: Was kann ein Mann tun, um seine Frau, die Mutter ihrer Kinder, noch besser zu unterstützen? Erstens, zeigen Sie mir Anerkennung für das, was Ihre Frau jeden Tag tut, und geben Sie ihr mehr Bestätigung. Beachten Sie, was sie tut, und bedenken Sie sich oft bei ihr. Planen Sie einige gemeinsame Abende nur für Sie beide. Zweitens, legen Sie eine Zeit fest, um mit Ihrer Frau regelmäßig über die Bedürfnisse jedes Kindes zu sprechen und darüber, was Sie tun können, um zu helfen. Drittens, geben Sie Ihrer Frau hin und wieder einen freien Tag. Übernehmen Sie einfach den Haushalt und gewähren Sie Ihrer Frau eine Pause von ihren täglichen Aufgaben. Wenn Sie für eine Weile ablösen, werden Sie das, was Ihre Frau jeden Tag tut, viel mehr zu schätzen wissen. Es könnte sein, dass sie viel heben, sich oft drehen und bücken müssen. Viertens, kommen Sie von der Arbeit nach Hause und übernehmen Sie in Ihrer Familie eine aktive Rolle. Arbeit, Freunde oder Sport dürfen Ihnen nicht wichtiger sein, als Ihren Kindern zuzuhören, mit ihnen zu spielen und sie zu unterweisen. Die dritte Frage, was können Kinder, selbst kleine Kinder, tun? Nun, ihr Kinder, hört einmal zu, was ihr tun könnt, um eurer Mutter zu helfen. Ihr könnt eure Spielsachen aufräumen, wenn ihr mit Spielen fertig seid. Und wenn ihr ein wenig älter seid, könnt ihr euer Bett machen, beim Geschirrspülen helfen und andere Aufgaben übernehmen, ohne dass man euch darum bittet. Ihr könnt öfter Danke sagen, wenn ihr ein gutes Essen beendet, wenn euch abends eine Geschichte vorgelesen wird oder wenn saubere Kleidung in euren Schrank gelegt wird. Vor allem könnt ihr eure Mutter oft in den Arm nehmen und ihr sagen, dass ihr sie lieb habt. Die letzte Frage: Was kann die Kirche tun? Es gibt vieles, was die Kirche den Müttern und den Familien bietet. Heute möchte ich aber nur anregen, dass die Bischofschaft und die Mitglieder des Gemeinderats besonders aufmerksam und rücksichtsvoll sind, wenn es darum geht, die Zeit und die Kraft junger Mütter und ihrer Familie in Anspruch zu nehmen. Sie müssen Bescheid wissen und weise dabei sein, was sie in dieser Zeit ihres Lebens von ihnen abverlangen. Almas Rat an seinen Sohn Helaman gilt für uns heute. Siehe, ich sage dir, durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Ich hoffe, dass keine von Ihnen, liebe Schwestern, ob verheiratet oder alleinstehend, sich jemals fragt, ob sie in den Augen des Herrn oder für die Führer der Kirche von Wert sind. Wir lieben Sie, wir achten Sie, wir schätzen Ihren Einfluss sehr. Sie bewahren die Familie und tragen zum Wachstum und zur geistigen Lebenskraft der Kirche bei. Denken wir daran, dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. Die heiligen Schriften und die Lehren der Propheten und Apostel helfen allen Familienmitgliedern, sich darauf vorzubereiten, jetzt und in alle Ewigkeit zusammen zu sein. Ich bete, dass Gott die Frauen der Kirche weiterhin segne, so dass sie Freude und Glück in ihrer heiligen Aufgabe als Töchter Gottes finden. Zum Abschluss möchte ich noch mein Zeugnis hinzufügen, dass Präsident Monson als Prophet berufen ist. Ich kenne ihn, seit er 22 Jahre alt war und ich 21. Seit 58 Jahren habe ich aufmerksam verfolgt, wie die Hand des Herrn ihn auf diese Zeit vorbereitet hat, da er als unser Prophet und Präsident über die Kirche präsidiert. Und ich füge den anderen Zeugnissen mein Zeugnis hinzu, die wir während dieser ganzen Konferenz vernommen haben, dass Jesus der Messias ist, dass dies seine Kirche ist und dass Präsident Monson von Gott berufen ist. Jesus ist der Messias und dies ist seine Kirche in der Tat. Wir tun sein Werk, das bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Zum Schluss dieser Konferenz danken wir dem Tabernakelchor, dem gemischten Chor der Brigham Young Universität und dem Priestertumschor der Religionsinstitute in Logan und in Ogden sowie ihren Dirigenten und Organisten für die schöne und inspirierende Musik. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Präsident Thomas S. Monson, unser geliebter Prophet, ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor: Segne unseren Propheten. Nach dem Lied spricht Elder Bruce C. Haven von den 70ern das Schlussgebet. Die Konferenz wird dann für 6 Monate vertagt. Präsident Monson.
I've been attending conferences for a long time.
Ich habe schon lange Konferenzen besucht.
But I think I've never.
Aber ich glaube,
richly blessed as during this session.
Ich habe mich noch nie so gesegnet gefühlt wie in dieser Versammlung. Wir haben wunderbare Botschaften gehört von einer Menge Sprechern. Jeder sprach über ein bedeutendes Thema. Wir hatten heute ein Festmahl an Glaube und Liebe und Rat. Mögen wir das in unser Leben aufnehmen. Elder Ballard, meine Frau ist vor kurzem ins Krankenhaus gekommen und hat eine Nachricht ihren Kindern zurückgelassen. Kinder, lasst Vater nicht an die Mikrowelle.
Followed by a comma. Or the stove.
Und auch nicht an den Herd. Und auch nicht an die Geschirrspülmaschine. Und auch nicht an den Wäschetrockner.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Und dieser Liste kann man noch viel hinzufügen.
Ich
glaube, Bruder Uchtdorf hat gesagt, Sie haben heute dem Publikum ja etwas über Ihr Erbe mütterlicherseits erzählt. Was ist mit der väterlichen Seite? Und so möchte ich etwas über meine väterliche Seite sagen. Mein Vater kam aus Schweden, seine Frau aus England. Sie haben sich auf einem Schiff kennengelernt, auf dem Weg hierher. Und dort hat er ihr einen Hochzeitsantrag gemacht. Und sie haben dann im Salt Lake Temple geheiratet. Er hat in sein Tagebuch geschrieben: Heute ist der glückliche Tag meines Lebens. Mein Schatz und ich haben uns für Zeit und alle Ewigkeit einander trauen lassen im Heiligen Tempel. Ich bin ein glücklicher Mann. 2 Wochen später schrieb er: Der Bischof hat gestern Abend bei uns angerufen und ich bin nach Schweden zurückberufen worden für 2 Jahre. Meine liebe Frau, die 14 Tage bei mir war, wird nun zu Hause bleiben. Und dann zog er wieder fort nach Schweden. Am häufigsten las man in seinem Tagebuch: Meine Füße sind nass, meine Füße sind nass. Aber das Schönste war, als ich das Tagebuch gelesen habe, ein Bleistifteintrag von einem Onkel, der mir das Tagebuch übergeben hat. Da stand: Wir sind heute in das Haus der Johnsons gegangen und haben Schwester Johnson kennengelernt. Sie hatte ein gutes Essen für uns vorbereitet. Sie ist eine gute Köchin. Und dann sagte er: Die Kinder haben alle gesungen und haben auf der Mundharmonika gespielt. Und dann haben wir getanzt. Und dann hat sie mir den 10. bezahlt. 5 Kronen für den Herrn, 1 für meinen Mitarbeiter und 1 für mich. Und dann standen da die Namen der Kinder. Als ich diese Namen gelesen habe, stand auch der Name meines Schwiegervaters darunter. Und Er war bei denen, die also ein Lied dort gesungen haben. Und auf ihn geht die, von ihm stammt die Frau, die ich geheiratet habe. Der Herr hat uns später zusammengeführt. Und ich bin dann da vorgestellt worden und man sagte, Monsen, das ist doch ein schwedischer Name, oder? Und ich sagte, ja. Und er sagte, gut. Dann holte er ein Bild aus dem Büro von zwei Missionaren mit Zylinder und einem Buch Mormon und fragte mich, sind Sie mit dem Monsen da verwandt? Elias Monsen? Ich sagte, ja. Das ist der Bruder meines Großvaters. Der war auch ein Missionar in Schweden. Und da weinte der Vater. Er sagte, dieser Mann und sein Mitarbeiter waren die Missionare, die meiner Mutter das Evangelium gebracht haben und meinem Vater und allen meinen Brüdern und Schwestern. Und dann gab er mir einen Kuss auf die Wange. Und dann fing die Mutter an zu weinen und küsste mich auf die andere Wange. Und dann wartete ich auf Francis. Und sie sagte, ich hole meinen Mantel. Meine liebe Francis. Sie ist schwer gestürzt, Anfang dieses Jahres. Sie kam ins Krankenhaus, lag etwa 27 Tage im Koma und ich saß an ihrem Bett. Sie hat sich kein Stück bewegt. Die Kinder haben geweint, die Enkel haben geweint und auch ich. Kein Zucken. Und dann eines Tages schlug sie die Augen auf. Ich war noch nie so schnell an ihrer Seite. Und ich gab ihr einen Kuss und umarmte sie und sagte, du bist wieder da, ich liebe dich. Und sie sagte, ich liebe dich auch, Tom. Wir hatten ganz schöne Probleme. Und ich sagte, was weißt du denn von Schwierigkeiten? Sie sagte, ich habe vergessen, unsere vierteljährige Steuererklärung abzugeben. Da sagte ich, Francis, wenn du das gesagt hättest, bevor du mich geküsst hast und mir das gesagt hat, dann hätte ich dich vielleicht hier gelassen. Bruder, behandeln wir unsere Frauen anständig und respektvoll. Sie sind unsere ewigen Gefährtinnen. Schwestern, ehren Sie Ihren Mann. Er braucht ein gutes Wort von Ihnen. Er braucht ein freundliches Lächeln. Er braucht Ihre Herzlichkeit und Ihre aufrichtige Liebe. Gehen wir ein wenig von meiner Familie weg. Brüder und Schwestern, das war eine wunderbare Konferenz. Wir sind durch kluge und inspirierte Botschaften erbaut worden. Unser Zeugnis ist gestärkt worden. Ich glaube, wir sind nun alle noch fester entschlossen, nach den Grundsätzen des Evangeliums Jesu Christi zu leben. Wir haben nicht nur gute Ansprachen genießen dürfen, sondern sind auch durch herrliche Musik aufgerichtet worden. Es ist für uns in der Kirche ein großer Segen, dass wir an musikalischen Talenten teilhaben dürfen. All die Chöre, die wir an den vergangenen beiden Tagen gehört haben, haben ihre Sache gut gemacht. Ich fühle mich Ihnen allen sehr verbunden, die hier mitgewirkt haben und allen, die zugehört haben. Ich habe gespürt, dass Sie für mich gebetet haben. Es hat mir in den 2 Monaten, seit Präsident Hinckley von uns gegangen ist, geholfen und gut getan. Und nochmals, ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich kann nicht annähernd sagen, wie dankbar ich für die Wiederherstellung des Evangeliums in den letzten Tagen bin und was sie für mein Leben bedeutet hat. Jeder Einzelne von uns der dem Erlöser gefolgt ist und der sich an die Grundsätze seines Evangeliums gehalten hat, hat seinen Einfluss gespürt. Den Eltern unter Ihnen sage ich, zeigen Sie Ihren Kindern, dass Sie sie lieb haben. Sie wissen ja, dass Sie sie lieb haben, aber sorgen Sie dafür, dass auch die Kinder es wissen. Sie sind so kostbar. Sie sollen es wissen. Rufen Sie den himmlischen Vater um Hilfe an, wenn Sie sich Tag für Tag darum kümmern, was Sie brauchen und sich den Sorgen stellen, die die Elternschaft so mit sich bringt. Sie müssen sich bei der Erziehung auf mehr stützen als auf ihre eigene Weisheit. Wir sind voll des Lobes für unsere jungen Mitglieder, die sich dem Laster in der Welt entgegenstellen und nach besten Kräften nach den Geboten leben. Denen, die in den Tempel gehen dürfen, rate ich, es oft zu tun. Es trägt zu einer Stärkung der Ehe und der Familie bei. Wir wollen nett zueinander sein. Wir wollen uns der Nöte des anderen bewusst sein und uns bemühen, den Nöten abzuhelfen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe Sie lieb und ich bete für Sie. Bitte beten Sie auch für mich. Und zusammen werden wir den Segen ernten, den unser himmlischer Vater für jeden von uns bereithält. Dies ist mein Gebet, meine Bitte. Und ich füge dem mein Zeugnis hinzu. Dieses Werk ist wahr. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser Vater im Himmel, unser Herz fließt über vor Dankbarkeit, dass wir Augenzeugen sein durften, dass wir die Macht des Lammes Gottes gesehen haben, wie sie auf die Heiligen in aller Welt herabkam, die wir gesehen haben, dass der Mantel des Propheten auf deinen Knecht Thomas Monson herabgekommen ist. Bitte segne und schütze ihn und seinen Ratgeber. Und möge die Zuneigung des Mitgefühls, das wir heute verspürt haben, uns stärken in allem, was wir tun, um dieses nächste Kapitel deines heiligen Werkes aufzuschlagen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 178th.
Dies war eine Übertragung von der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.